Wir machen einen kleinen Abstecher in den Biologieunterricht. Wer von euch weiß, was das hier für ein Fisch ist? Wow, der Michael weiß Bescheid, das ist ein Kugelfisch. Kannst du mal das nächste Bild machen, da sieht man das vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Das ist ein bisschen leichter, für mich war der andere Fisch auch einfach nur ein Fisch. Ich hätte es nicht gewusst, für mich eher ziemlich unscheinbar, fällt nicht weiter auf. Es waren beides Kugelfische. Der erste in seiner etwas normaleren, natürlich alltäglichen, also nicht aufgeblasenen Gestalt. Der zweite in seiner durch Gefahr ausgelösten kugeligen Gestalt. Kugelfische sind total spannende Tiere. Zum einen haben sie einen extrem elastischen Magen. Also für alle, die gern essen, wäre das super. Aber so ist das nicht gemeint. Aber also Kugelfische pressen dort in Gefahrensituationen in kürzester Zeit enorme Mengen Wasser hinein und werden so um ein Vielfaches größer, als sie eigentlich sind. Durch diese Volumenvergrößerung ist es vielen Raubtieren dann nicht mehr möglich, den Kugelfisch zu verschlingen. Einige ersticken sogar daran. Das ist die eine Seite. Zum anderen sind Kugelfische aber auch extrem giftig. Eigentlich ist fast alles an denen giftig. Ihre Haut, ihre Eingeweide und ihre Stacheln, wenn sie denn welche haben. Denn es gibt ganz viele verschiedene Arten von Kugelfischen. Das Gift, das Kugelfische in sich tragen, das nennt sich Tetrodotoxin. Dinge, die ihr schon immer mal wissen wolltet. Und ein Kugelfisch, der hat so viel davon in seinem kleinen Körper, dass er damit insgesamt 30 Erwachsene töten könnte. 30 Erwachsene. So ein popeliger Fisch. Ja? Also wenn wir diese giftigen Elemente dieses Fisches essen würden, also wer das isst, es gibt ein paar nicht giftige Sachen. Man braucht eine 2-jährige Ausbildung, damit man das zubereiten darf. Also, ne? Also wer davon, also wenn es schief geht und wir diese giftigen Elemente in uns aufnehmen, dann wären wir innerhalb von Sekunden vollständig gelähmt und würden dann bei vollem Bewusstsein auf unseren Tod warten. Schön, nicht wahr? Wirklich krasse Tiere. Und ihr fragt euch wahrscheinlich zu Recht, was soll das jetzt hier eigentlich? Warum reden wir am Sonntagmorgen über Kugelfische? Vielleicht fragt ihr euch das auch nicht, weil ihr einfach denkt, das ist die Eva, die bringt immer komische Themen. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Aber wie dem auch sei, die Frage ist, was haben Kugelfische mit uns zu tun? Der Traurige ist sehr viel sogar. Denn wir haben alle diese Tendenz zum Kugelfisch-Dasein. Kugelfische sind nämlich ein super Bild für den menschlichen Stolz. Stolz ist ja erstmal einfach eine Einstellung der Überheblichkeit, der Selbstgefälligkeit, der Selbstgenügsamkeit Gott und anderen Menschen gegenüber. Eine Art aufgeblasene Selbstsucht. Ne, genau wie der Kugelfisch all das Wasser in sich hineinpresst, um sich größer zu machen, als er wirklich ist, so pressen wir uns selbst, das eigene Ich, in uns hinein, um uns größer zu machen, als wir wirklich sind. Und ein solcher Stolz, der zeigt sich auf ganz unterschiedliche Weise, so wie bei den Kugelfischen. So gibt es unter den Kugelfischen solche mit ganz, ganz grellen Farben und abstoßenden Stacheln und solche, die keine Stacheln haben und sich farblich fast chamäleonartig anpassen an ihre Umgebung. Also vollkommen unscheinbar und ungefährlich wirken. In gleicher Weise benimmt sich nicht jeder Stolze wie ein aufgeblasener, arroganter Wichtigtuer, der sich selbst zur Schau stellt und mit seinem Verhalten alle anderen Menschen auf Abstand hält. Nein, ganz viel Stolz spielt sich auf einer viel, viel unterschwelligeren Ebene ab und kann sich tatsächlich sogar als verkappte Demut präsentieren. Dadurch wird natürlich Stolz sehr, sehr schwer diagnostizierbar. Aber leider nicht weniger gefährlich. Und mit gefährlich meine ich gefährlich. Der Stolz ruht sich in gewisser Weise darauf aus, dass wir ihn verharmlosen. Dass wir ihn als gesundes Selbstbewusstsein oder als verdiente Anerkennung von erbrachten Leistungen ansehen oder ihn allerhöchstens als lästige kleine Charakterschwäche darstellen. Dabei sind wir uns seiner Gefahr gar nicht bewusst. Und wir geben uns dem Stolz letzten Endes widerstandslos hin. Stellen uns bedenkenlos unter seine Macht, unter seine Herrschaft. Dabei handelt es sich aber in Wirklichkeit um eine Gewaltherrschaft, eine Diktatur. Die Diktatur des Stolzes. So hat es C.S. Lewis, finde ich, sehr eindrücklich formuliert. Und ich finde dieses Bild aus der politischen Welt wirklich sehr passend, weil es eben den Machtanspruch des Stolzes so wunderbar deutlich macht. Stolz vereinnahmt uns vollkommen. Der Stolz beansprucht alle Bereiche des menschlichen Lebens und bestimmt, wie wir zu leben haben, zu handeln haben und zu denken haben. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unser Herz. Und wir wollen uns deswegen dieses politische Bild, dieses Bild der Diktatur in den nächsten Minuten etwas aufgreifen und uns gemeinsam damit auseinandersetzen. Im ersten Punkt wollen wir uns ein bisschen angucken, wie wir die besonderen Merkmale der Diktatur zu verstehen haben. Also wie tickt eine solche Diktatur eigentlich? Woran orientiert sie sich? Was ist ihre Ideologie? Im zweiten Punkt soll es dann um die Konsequenzen dieser Diktatur gehen. Also was heißt das für mich geistlich? Was heißt das für mich zwischenmenschlich? Was heißt das für mich persönlich? Wie werde ich durch diese Diktatur unterdrückt? Und im letzten Punkt überlegen wir uns dann, wie wir diese Diktatur stürzen können. Was muss ich tun, um stolzfrei leben zu können? Aber fangen wir ruhig vorne an. Die Ideologie der Diktatur des Stolzes. Was sind die Grundeinstellungen und Wertevorstellungen des Stolzes? Nach welchen Maßstäben handelt der Stolz? Stolz beginnt immer mit dem Blick nach unten. Den Blick auf Dinge und Menschen herab. Immer mit dem Gedanken, ich bin besser als der Rest. Ich bin klüger, ich bin schöner, ich bin reicher, ich bin weiser, ich bin geistlicher, ich bin demütiger als alle anderen. Ja, es ist widersprüchlich, ich weiß, aber auch das ist Stolz. Stolz ist von seinem Wesen her vollkommen wettbewerbsorientiert. Immer den Vergleich mit dem anderen suchend. Es geht nicht darum, erfolgreich zu sein. Es geht dem Stolz darum, erfolgreicher zu sein als alle anderen. Und es geht auch nicht darum, hier jetzt mal ein negatives Beispiel, ein schlimmes Leben gehabt zu haben. Nein, es geht darum, ein schlimmeres Leben gehabt zu haben als alle anderen. Auch das ist eine Form von Stolz. Und alle, die sich gegen diesen Herrschaftsanspruch meines Stolzes auflehnen, die werden wir als Rivalen ansehen. Und die müssen unbedingt bekämpft werden, denn sie stellen eine Gefahr für meinen Stolz dar. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass diese Herzenshaltung auf ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen in unserem Leben wiedergespiegelt wird. Jeder Stolze lebt seinen Stolz anders aus. Die Symptome sind dabei total vielfältig und wirken ganz oft tatsächlich genau wie das Gegenteil. Aber der Stolz ist eine Diktatur, die weiß, wie man Menschen manipulieren und verblenden kann. So zeigt sich Stolz zum Beispiel in unserer überkritischen Haltung anderen Menschen gegenüber, in dem ständigen Suchen nach Fehlern und Schwächen. Also wenn ihr heute Morgen im Gottesdienst sitzt und denkt, finde ich gut, dass die Eva heute mal über Stolz predigt, das muss der Ferdinand unbedingt hören. Ohne irgendwie dem Heiligen Geist Raum zu geben, an eurem eigenen Herzen zu arbeiten, dann besteht so ein bisschen so eine kleine Möglichkeit, dass ihr mit Stolz zu kämpfen habt. Stolz zeigt sich in einer defensiven und aggressiven Haltung, wenn wir korrigiert oder kritisiert werden. In der Unfähigkeit, Fehler einzugestehen, in der Schuldzuweisung oder der Rechtfertigungssuche, in unserer Unbelehrbarkeit. Es zeigt sich in unserer Besserwisserei, in unserer Unbarmherzigkeit mit den Sünden anderer, in unserem Desinteresse an den Lebensumständen der anderen, in unserem Streben nach Aufmerksamkeit, in unserer Menschenfurcht, in unseren wählerischen und andere ausgrenzenden Beziehungen, in unserem Wunsch nach Kontrolle und Macht. Stolz zeigt sich wirklich überall. Und leider hören die Symptome hier auf dieser zwischenmenschlichen Ebene leider nicht auf. Denn Stolz zeigt sich eben auch in unserem geistlichen Leben. Es zeigt sich in unserer Undankbarkeit, in unserer Heuchelei, in unserer Selbstgerechtigkeit, in unserer Rebellion, in unserer asketischen Aufopferung, in unserer Gebetslosigkeit oder in unserer anmaßenden Haltung vor Gott, die sich sowohl positiv als auch negativ zeigen kann. Einerseits so, als müsste Gott doch unendlich dankbar sein, dass er seine Gnade auf einen so würdigen Diener verleihen darf. So wie der Pharisäer, der Gott dafür dankt, dass er eben nicht so ist wie alle anderen. Dass er nicht so ist wie der Zöllner, dass er moralisch untadeliger und geistlicher ist als alle anderen. Andererseits zeigt sich diese Anmaßung aber auch dabei, wenn wir denken, dass die Gnade Gottes für die Schwere meiner Sünden eben nicht ausreicht. Es klingt zwar vielleicht wie Demut, aber solche eine Herzenshaltung stellt die Macht des Kreuzes in Frage und stellt sich selbst und sein eigenes Versagen in den Mittelpunkt. Stolz ist vielfältig. Aber das alles, was ich gerade gesagt habe, das sind nur die Symptome. Die könnten im Grunde genommen auch erstmal für sich selbst stehen und tatsächlich vielleicht sogar eher harmlose Kleinigkeiten sein. Was all diese Symptome aber gefährlich macht, ist die dahinterstehende Ideologie. Das Schlimmste an dieser Diktatur des Stolzes ist, dass diese Ideologie eine zutiefst geistliche Facette hat. Stolz, so sagt C.S. Lewis, ist nämlich der vollständige Anti-Gott-Zustand unseres Herzens. Der vollständige Anti-Gott-Zustand unseres Herzens. Es war Stolz, durch den der Teufel zum Teufel wurde. Und es ist Stolz, durch den wir zu Götzendienern werden. Und mit Götzendienern meine ich Götzendiener. Der Stolze macht sich nämlich selbst zum Götzen. Er selbst stellt sich in einen Wettbewerb mit Gott und macht sich selbst zum Zentrum seines Universums. Es kann nicht beides geben, Gott und den Stolz. Wer Gott mit vollem Herzen dienen möchte, der kann nicht stolz sein. Und wer sich der Diktatur des Stolzes hingibt, der kann kein Gottesdiener sein. In Wirklichkeit macht der Stolz Gott zu seinem Diener. C.S. Lewis hat das sehr schön gesagt. Solange du stolz bist, kannst du Gott nicht erkennen. Ein stolzer Mensch schaut immer runter auf Dinge und Menschen. Und solange du nach unten schaust, kannst du nicht sehen, was über dir steht. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich Stolz so gefährlich finde. warum ich hier von einer Diktatur des Stolzes rede und warum der Teufel sich wahrscheinlich einen ablacht, wenn er sich unseren leichtfertigen Umgang mit Stolz ansieht. Leider hört die Analyse des Stolzes damit nicht auf. Denn der Stolz und seine Symptome, die gehen ja nicht spurlos an uns vorüber, sondern haben weitreichende Konsequenzen. Ich glaube, die nehmen wir oft gar nicht so wahr. Aber ich glaube wirklich, dass der Stolz eine Gewaltherrschaft ist, die uns unterdrückt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Unterdrückung in der Diktatur des Stolzes. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch schon mit diktatorischen Herrschaftsformen auseinandergesetzt habt. Ich ehrlich gesagt noch nicht so viel. Aber in einer totalitären Diktatur, da geht es nicht einfach nur darum, dass wir ein Gesellschaftssystem schaffen, ja, wo bestimmte, mit bestimmten Facetten, ne, dass die Gesellschaft irgendwie funktioniert. Nein, in einem totalitären System, da geht es auch darum, neue Menschen zu schaffen. Ja, ein Mensch, der diese Ideologie des Staates auslebt. Menschen, die dem Staat vollkommen ergeben sind. Menschen, die keine eigenen Rechte mehr haben, die keine Freiheiten genießen können, die nicht mehr unabhängig denken können oder wollen und die letzten Endes niemandem mehr trauen können. Der Totalitarismus schafft Unterdrückung. Und genau so ist das mit der Diktatur des Stolzes. Und ich glaube, wir haben so eine verzerrte Sicht auf die Realität, dass wir tatsächlich denken, dass unser Selbst hier der Boss ist. Dass unser Selbst tatsächlich alles unter Kontrolle hat. Dass es selbst im Mittelpunkt steht, wenn wir stolz sind. Dabei regieren wir nicht uns selbst. Wir regieren hier nicht. Sondern wir werden regiert. Wir werden regiert durch Unterdrückung, Einschüchterung und Isolation. Und ich habe mal 4 Facetten zusammengestellt, die zeigen sollen, wie genau das geschieht. Erstens, die Diktatur des Stolzes unterdrückt die Wahrheit. Der Stolz, der hält uns an dieser Oberfläche fest. Er lehrt uns eine ganz verzerrte Sicht auf die Realität. Wir lernen unser Selbst in einem besseren Licht zu sehen, als wir eigentlich sind, und den anderen in einem schlechteren Licht zu sehen. Der Stolz deckt unseren eigenen Herzenszustand zu und ermutigt uns, unsere eigenen Fehler und Schwächen zu ignorieren, von ihnen abzulenken und Masken zu tragen. Er lässt uns in der Illusion leben, dass wir unser Leben unter Kontrolle haben, dass wir uns selbst genügen können. Ja, dass wir Jesus nicht brauchen. Zweitens, die Diktatur des Stolzes unterdrückt den Menschen selbst. Auf den ersten Blick denkt ihr jetzt vielleicht, dass es doch beim Stolz um das Selbst geht. Um die Verwirklichung des Selbst, das Selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Aber in Wirklichkeit, wenn wir genau hingucken, was der Stolz mit uns macht, da werde ich zur Marionette meiner eigenen Selbstgefälligkeit. Unfähig, wirklich ich selbst zu sein, so wie Gott mich geschaffen hat. Unfähig aufzublühen, weil ich immer nur vergleichend und misstrauisch auf den anderen sehe. Und es mir so an Weisheit, Mut und Weitsicht fehlt. Unfähig, frei zu sein, weil ich mich selbst zum Knecht meines Selbst gemacht habe. Ja, in Wirklichkeit macht der Stolz mich nicht groß, sondern er hält mich klein. Drittens, die Diktatur des Stolzes unterdrückt die Gemeinschaft. Das geschieht auf zweierlei Weise. Zum einen verhindert der Stolz tiefgehende Beziehungen. So wie der Kugelfisch andere durch sein Gift und seine Stacheln auf Abstand hält und niemanden an sich heranlässt, So hält auch der Stolze andere von sich fern. Er kann sich ihnen gar nicht öffnen, weil die Gefahr viel zu groß ist, dass sie seine Aufgeblasenheit entlarven und sein wahres Ich mit allen Fehlern und Schwächen aufdecken und all das für seine Zwecke ausnutzen. Das ist eine Art Gemeinschaftsphobie. Und der Stolze hat auch nur insoweit Interesse am anderen, als dass er ihn in irgendeiner Art und Weise dienen kann. Und sei es eben nur als ein Objekt, auf das man herabschauen kann und manipulieren kann. So gesehen ist ein stolzer Mensch beziehungsunfähig und lebt herzensmäßig letzten Endes in vollkommener Einsamkeit. Zum anderen zerstört der Stolz aber auch die Gemeinschaft als Ganzes. Stolz ist in gewisser Weise das Krebsgeschwür der Gemeinschaft, jeder Gemeinschaft. Wie der Kugelfisch verbreiten Stolze ihr Gift und kontaminieren so die Einheit und das Vertrauen in der Gemeinschaft. Ein stolzer Mensch denkt nicht an den anderen, sieht den anderen nicht und sät durch seine selbstzentrierte, manipulative Art Misstrauen, Streit und Unbarmherzigkeit in der Gemeinde. Da kann keine Gemeinschaft bestehen. Und viertens, die Diktatur des Stolzes unterdrückt Gott selbst. Gottes Machtanspruch in unserem Leben. Der Stolz will sich nicht unterwerfen, will keinen anderen Herrscher in seinem Reich haben und damit ist für Gott eben kein Platz mehr. Denn nur wer sich unterwerfen möchte, wer bereit ist, sich zu unterwerfen, der kann eine Beziehung zu Gott führen. Nur der, der sich eingesteht, dass er eben doch nicht so toll ist, dass er sich eben doch nicht selbst retten kann, dass er eben doch einen Erlöser braucht. Nur so jemand kann vor Gott bestehen. Und wer das nicht will, der steht in Konkurrenz zu Gott. Und Gott wird dementsprechend mit ihm vorgehen. In der Bibel wird es ganz deutlich gesagt, Gott hasst Stolz. Es ist ihm ein Greuel, so sagt das Buch der Sprüche. Und er sagt ziemlich deutlich, dass er dem Stolzen widerstehen wird und ihn nicht bestehen lassen wird. Die Diktatur des Stolzes, die vermittelt uns nicht nur eine falsche Ideologie, nach der wir leben sollen, eine Ideologie, die im Konflikt mit den Werten und Vorstellungen Gottes steht. Nein, die Diktatur des Stolzes hat ein zutiefst unterdrückendes Wesen. Sie unterdrückt die Wahrheit, die Menschen selbst, die Gemeinschaft mit anderen und den Machtanspruch Gottes. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, lautet, wie kann ich diese Diktatur stürzen? Wie kann ich hier Einhalt gebieten? Und das soll der dritte Punkt sein, der Sturz der Diktatur des Stolzes. Ich glaube, dieser Sturz, dieser Diktatursturz besteht aus mindestens drei Schritten. Und ich denke, da gehören auch noch andere zu, aber ich habe die mal in drei Schritten zusammengefasst. Die Diagnose, die Neuausrichtung und das Einüben von Demut und Liebe. Der erste Schritt ist, glaube ich, der schwierigste. Die Diagnose. Ich glaube, nicht für alle anderen, denn die anderen sehen meistens viel, viel schneller, dass man von Stolz zerfressen wird. Ich meine mich als stolze Person. Denn das Wesen des Stolzseins beinhaltet, dass ich mit einer solch verzerrten Selbstwahrnehmung lebe, dass es unheimlich schwer für mich wird, die Symptome meines Lebens richtig zu deuten. Und Stolz ist leider eine Krankheit, die nur alle anderen krank macht und nicht mich selber. Aber ich möchte euch heute Morgen herausfordern, zumindest in Betracht zu ziehen, dass ihr stolz seid, dass ihr Symptome in eurem Leben habt, die darauf deuten könnten, dass ihr mit Stolz zu kämpfen habt. Und ich weiß, ich lehne mich jetzt gerade sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass 100% der Menschen, die in diesem Raum sitzen, in irgendeiner Weise, auf irgendwelchen Ebenen damit infiziert sind. Steile These, weiß ich, stehe ich aber hinter. Seid einfach mal ehrlich und überlegt euch, wo sich das in eurem Leben zeigen könnte. Wo seid ihr wann, wie und warum stolz? Und vielleicht wäre es in dieser Reflexion auch mal hilfreich, einen anderen Menschen in die Diagnose mit hineinzunehmen. Vielleicht einen Ehepartner oder einen guten Freund. Und sie nach einer ehrlichen Antwort zu fragen. Einfach mal die Frage in den Raum stellen, findest du, dass ich stolz bin? Und dann zuzuhören. Also diese Antwort dann auch anzunehmen. Ich weiß, das fällt den Stolzen schwer. Also wir haben hier einen kleinen Teufelskreis. Aber ich glaube, der Sturz der Diktatur, so schwierig das auch ist, der beginnt mit dem Eingeständnis, ich bin stolz und habe eine Geisteskrankheit. Eine Krankheit, die mich geistlich beeinträchtigt. Ich bin stolz und ich brauche Jesus. Der zweite Schritt. Richte dein Herz wieder auf die Gnade Gottes aus. Lass dich neu auf die vereinnahmende, überschwängliche, grenzenlose Wucht der Gnade ein. Ich glaube, wer stolz ist, der hat die Gnade Gottes nicht verstanden. Und wer stolz ist, der kann nur am Fuße des Kreuzes geheilt werden. Dort, wo Gott die Wahrheit unseres Herzenszustands vollkommen aufgedeckt hat, uns die tiefsten Tiefen unseres Bösen, durch das Böse durchdrungenen Herzens gezeigt hat und uns trotzdem mit Gnade begegnet. Dort, wo wir von der Knechtschaft unseres Selbsts befreit werden und eingeladen werden, Leben in voller Genüge zu haben, so wie Gott uns geschaffen hat, in der wir aufblühen und strahlen können. Und dort, wo wir in Gemeinschaft und Einheit mit vielen anderen ehemaligen Götzendienern nun zu Gottesdienern werden können. Wer am Kreuz unseres Herrn Jesus Christus steht und diesen Überfluss der Gnade in seinem Herzen trägt, der braucht nicht mehr stolz sein. Der will nicht mehr stolz sein. Und dann gilt es im letzten Schritt zu üben. Denn genau wie der Stolz sich in vielen kleinen Verhaltensweisen, Mustern und Gewohnheiten widerspiegelt, müssen sich auch Demut und Liebe in vielen kleinen Verhaltensweisen, Mustern und Gewohnheiten widerspiegeln. Und das braucht Übung. Und ja, das Gegenteil von Stolz ist beides. Demut und Liebe. Beides gehört zusammen. Eine realistische Selbsteinschätzung vor Gott und den anderen gegenüber und eine dienende Herzenshaltung Gott und den anderen gegenüber. Was heißt das konkret? Übe dich darin, deinen eigenen Herzenszustand richtig zu deuten. Übe dich daran, Gottes Machtposition in deinem Leben wahr und ernst zu nehmen. Übe dich darin, dich Gott und seinem Wort unterzuordnen. Dich selbst nicht so wichtig zu nehmen, Fehler und Schwächen einzugestehen. Dich selbst etwas zurückzunehmen und andere zu sehen. Ein ehrliches Interesse am anderen zu entwickeln. Ihnen mit Freundlichkeit und Gnade zu begegnen. Ihnen zu dienen. Ja, übt euch darin, die Demut und Liebe unseres Erlösers in eurem Leben sichtbar zu machen. Die Demut und die Liebe, die unserem Herrn ans Kreuz gebracht haben. Und wer durch Gottes Gnade und das Wirken des Heiligen Geistes Anteil an dieser Demut und Liebe bekommt und darin lebt, dessen Herz ist frei von der Diktatur des Stolzes. Amen. Ich möchte euch jetzt einfach einladen, euch ein paar Minuten Zeit zu nehmen, stille zu werden und zu reflektieren über das, was gesagt wird, oder über euer Leben, wo ihr vielleicht in eurem Leben den Stolz ablegen müsst, wo ihr euch neu unter die Gnade Gottes begeben müsst. Die Zeit wird musikalisch begleitet und ich werde dann ein kurzes Gebet zum Abschluss sprechen und wir werden dann gemeinsam als Antwort darauf ein Lied singen. Wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht, und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.